Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Die Nase ist verstopft und das Atmen fällt entsprechend schwer. Man hat drückende Kopfschmerzen und das Essen schmeckt nach nichts. Das kennen die meisten von der Erkältung.
Was aber, wenn die Symptome nicht nach einigen Tagen oder Wochen wieder verschwinden, sondern dauerhaft auftreten?
Wir sprechen heute über die chronische Rhinosinusitis, also eine Nasennebenhöhlenentzündung, die mit Nasenpolypen auftreten kann und die nicht mehr weggeht.
Wir klären, wie ihr die Krankheit erkennt, welche Ursachen dahinter stecken können und was hilft. Denn das ist die gute Nachricht. Seit einigen Jahren gibt es moderne Behandlungen, mit denen man die Erkrankung gut in den Griff bekommen kann.
Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit. Und ich sitze heute im Studio mit der Elena aus unserem Podcast-Team. Schön, dass du heute dabei bist.
Ja, danke schön. Freut mich sehr. Und ja, ich glaube, so viel zum Thema. Jeder weiß und ich auch, wie anstrengend und belastend Erkältungen sein kann, wenn die Nase ständig läuft oder verstopft ist, wenn nichts mehr so richtig schmeckt und ja, man vor allen Dingen dauerhaft schlecht Luft bekommt.
Ja, und auch wie froh man dann vor allem ist, wenn es dann wieder weg ist und dieses Gefühl, wieder richtig tief durchatmen zu können. Ich glaube, das kennen wir auch alle und man kann sich dann auch vorstellen, wie belastend das eben ist, wenn so eine chronische Rhinosinusitis nicht mehr weggeht. Und es wird, glaube ich, auch noch greifbarer, wenn wir nachher mit Stefan sprechen, der nämlich selbst betroffen ist. Jetzt starten wir aber wie immer mal mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Wenn wir durch die Nase einatmen, landet die Luft nicht einfach direkt in unserer Lunge. Unser Körper hat da einen klugen Schutzmechanismus eingebaut, und zwar mit der Nase verbundene Hohlräume im Bereich der Stirn, des Kiefers und zwischen den Augenhöhlen.
Die Wände dieser Höhlen sind mit Schleimhaut bedeckt und diese Schleimhaut filtert die Luft, die wir einatmen. Erreger und Schadstoffe bleiben an ihr kleben. Die Schleimhaut erneuert sich regelmäßig und sie transportiert über eine klebrige Schleimschicht auf ihre Oberfläche die eingeatmeten Schadstoffe und Erreger wie auf einer Rolltreppe bis zum Magen. Dort werden sie abgebaut. Wenn diese Schleimhaut dauerhaft entzündet ist, dann spricht man von einer chronischen Rhinosinusitis.
Eine chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen, abgekürzt übrigens CRS-WNP, ist verbreiteter, als man vielleicht denkt. In Europa leiden etwa 2-4% der Bevölkerung daran. In Deutschland sind es immerhin ca. 2 Millionen Menschen. Männer sind übrigens häufiger betroffen als Frauen.
Die typischen Symptome umfassen eine dauerhafte Verstopfung der Nase und oder eine ständig laufende Nase, also so eine Art Dauerschnupfen. Auch Kopfschmerzen und ein Druckgefühl im Gesichtsbereich sowie ein eingeschränkter Geruchs- und Geschmackssinn können auftreten.
Ja, man kann sich richtig gut vorstellen, wie sehr diese andauernden Symptome einen einschränken können. Viele Patientinnen haben Probleme zu atmen und leiden dadurch unter anderem zum Beispiel auch unter Schlafstörungen. Das wirkt sich wiederum auf Alltag und Konzentrationsfähigkeit, Produktivität und Belastbarkeit aus. Und ja, kann sogar die Entstehung psychischer Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen fördern.
Wir haben heute Dr. Sonja Spahn zu Gast und steigen zunächst mit ihr ins Thema ein, bevor wir dann unseren Patienten dazu holen. Sonja ist Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und arbeitet in einer Praxis in Aschaffenburg in Bayern. Herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, Sonja.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Sonja, eine verstopfte Nase und die Folgen auch, also dass man kurzzeitig nichts mehr riechen und schmecken kann, das kennen wir alle so ein bisschen. Und eine akute Rhinosinusitis, also dass kurzzeitig die Nasennebenhöhlen und die Schleimhaut der Nase entzündet ist, das kann ja beispielsweise im Zuge von einer Erkältung oder auch von einer Corona-Infektion auftreten. In der Regel ist es dann aber nach 1-2 Wochen wieder weg. Ab wann spricht man denn von einer chronischen Rhinosinusitis?
Von einer chronischen Rhinosinusitis spricht man, wenn eben diese Symptome, die man von einer einfachen Erkältung oder von einer einfachen Nasennebenhöhlenentzündung kennt, länger als 12 Wochen anhalten. Also wenn zum Beispiel das Symptom der verstopften Nase, wenn das Symptom des chronischen Schnupfens oder eben noch des Sekretabgangs nach hinten, also in den Nasenrachenraum, sodass es dann abgeschluckt werden muss, wenn das alles eben länger als 3 Monate besteht, dann spricht man von einer chronischen Rhinosinusitis.
Und bei manchen Betroffenen mit einer chronischen Rhinosinusitis treten ja auch Nasenpolypen mit auf. Kannst du uns mal erklären, was das ist?
Also generell wird die chronische Rhinosinusitis eingeteilt in ein Teilerkrankungsbild, was mit Nasenpolypen und in ein Teilerkrankungsbild, was ohne Nasenpolypen vorkommt. Und die Nasenpolypen selbst sind eigentlich eine Aussackung der Schleimhaut, eine Verdickung und flüssigkeitsgefüllte Form der Schleimhaut, die meistens von den Nasennebenhöhlen ausgehen und dann in die Nasenhaupthöhle einwachsen und dann letztendlich dort zu einer deutlichen Verlegung der Nasenhaupthöhle führen und letztendlich dem Patienten vor allem das Beschwerdebild der Obstruktion bieten, nämlich dass er einfach schlicht Luft durch die Nase bekommt.
Also ein bisschen wie zugebaut sozusagen von den Polypen.
Genau, zugebaut. So kann man es auch sagen, ja.
Was ist denn an Polypen so schlimm? Also wie beeinträchtigen sie das Wohlbefinden denn noch zusätzlich?
Also die Polypen führen zusätzlich zu dieser Verschlechterung der Nasenatmung eben auch dazu, dass sich vermehrt Sekret bildet und dieses Sekret natürlich zusätzlich dann die Nasenatmung nochmal schlechter macht und letztendlich natürlich dann nach vorne und nach hinten abläuft, was letztendlich sehr störend ist für den Patienten. Und dann haben wir natürlich sekundär verschiedene Symptome. Der Patient schläft dadurch schlecht, der Patient schnarcht mitunter dadurch, ist dann tagsüber nicht ausgeruht. Und außerdem gibt es zusätzlich manchmal das Symptom von so einem Mittelgesichtsdruck. Also die haben einfach Schmerzen mitten im Gesicht, ja, und letztendlich dadurch einen sehr hohen Leidensdruck im Alltag.
Kann man denn diese Symptome als Laie irgendwie von der Erkältung oder Corona oder so unterscheiden? Oder kann das dann erst wirklich beim Arzt festgestellt werden?
Also letztendlich ist der zeitliche Faktor das, was uns von einem einfachen Schnupfen unterscheiden lässt. Also dieses länger andauern als eben mehrere Wochen, länger andauern als 12 Wochen, das lässt dann den Unterschied eigentlich ausmachen. Die Nasennebenhöhlenentzündung hat einfach noch ein bisschen mehr an Symptomen. Also meistens haben die Patienten dann wirklich Schmerzen, die sich hier eben über die Wange ziehen oder eben über die Stirnhöhle. Das heißt, dort, wo die Nebenhöhlen sitzen, meistens haben die auch ein bisschen Zahnschmerzen. Es gibt tatsächlich auch viele Patienten, die sogar nur Zahnschmerzen angeben und am Anfang wirklich zum Zahnarzt rennen und das gar nicht auf die Nebenhöhlen beschränken und gar nicht auf die Idee kommen, damit zum HNO-Arzt zu gehen. Und der Zahnarzt checkt dann die Zähne und stellt fest, nee, die Zähne sind in Ordnung, aber ich schicke sie mal zum HNO. Und dass eben der normale Schnupfen ja in der Regel so nach 7 Tagen dann auch mal vorbei sein darf und die Nebenhöhlenentzündung im Zweifel eben nicht. Ja, man sagt ja immer, so ein normaler Schnupfen kommt 7 Tage, geht 7 Tage. Die Nebenhöhlenentzündung bleibt mitunter ein bisschen länger. Wir riechen nichts. Das ist definitiv auch ein ganz großer Faktor. Die Riechminderung bei dem Patienten, das ist auch immer was, was ich in der Anamnese mit abfrage, weil das vielen gar nicht im ersten sofort auffällt und die das gar nicht unbedingt von selbst vorbringen. Das ist was aber alle Patienten eigentlich, die Nasenpolypen haben, letztendlich auch beeinträchtigen.
Jetzt hast du schon die Anamnese angesprochen. Wie diagnostizierst du denn einen Patienten?
Also das Allerwichtigste ist erstmal das Gespräch mit dem Patienten. Ja, da habe ich innerlich im Kopf immer schon so eine Checkliste, die ich dann im Gespräch quasi mit dem Patienten ausfülle und letztendlich dann die einzelnen Dinge, die ich abchecken will, mit der Anamnese im Gespräch dann auch mit dem Patienten bespreche. Und es gibt da tatsächlich einen Fragebogen, der SNOT 22, das nennt sich Sinonasal Outcome Score. Das sind 22 Fragen, die wir dem Patienten dann auch tatsächlich in Form dieses Fragebogens in die Hand geben und ausfüllen lassen, wo es genau darum geht, in welcher Form und in welcher Ausprägung die Beschwerden des Patienten dann einzuordnen sind. Und jede Frage kann von 0 bis 5 beantwortet werden. 0 heißt, trifft gar nicht zu und 5 heißt, trifft sehr zu. Das heißt, insgesamt können da am Ende 110 Punkte rauskommen. Und da wird eben genau nachgefragt, wie ist das Riechen, wie ist das Schmecken, wie ist der Schlaf, wie fühlen die sich tagsüber, wie ist das Sekret, und alles zusammengenommen bildet dann quasi das komplette Leiden des Patienten ab. Und das ist für uns auch später in der Therapie ganz wichtig, dass wir da sehen, wenn wir therapieren, ob der Patient eben auch in seinem Leiden eine Besserung verspürt. Und ja, das ist schön, wenn wir das eben über so einen zertifizierten Fragebogen eben mit dem Patienten gemeinsam erörtern können.
Und wenn du dann den Verdacht hast durch die Anamnese, dass da eben vielleicht eine chronische Rhinosinusitis vorliegt, gibt es da noch weitere Möglichkeiten, wie du das dann den Verdacht bestätigen kannst?
Genau, wenn wir mit dem Patienten gesprochen haben, dann ist der nächste Step die klinische Untersuchung. Und dabei gucken wir von vorne in die Nase rein. Erstmal so, dass wir die Nasenflügel aufhalten und eben mal im unabgeschwollenen Zustand die Nase beurteilen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, die Nase abzuschwellen, also mit abschwellendem Nasenspray. Und dann auch nochmal mit der Staboptik zu gucken, also mit einer kleinen Vergrößerung. Und das nennt man Rhinoskopie. Also wir gucken dann nach hinten auch in die hinteren Abschnitte der Nase und in den Nasenrachenraum. Und dabei sehen wir dann eben, ob der Patient Polypen hat oder eben nicht. Das heißt, wir können diese Kategorisierung in diese beiden Krankheitsbilder, chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen und ohne Nasenpolypen, eben direkt im klinischen Bild festmachen.
Wenn ihr eine chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen habt oder Menschen in eurem Umfeld betroffen sind, dann schaut doch mal auf der Seite unseres heutigen Kooperationspartners Sanofi vorbei. Unter www.aktiv-gegen-nasenpolypen.de erfahrt ihr mehr zu den Symptomen einer chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen, aber auch zu den Hintergründen, Behandlungsmöglichkeiten und einem Selbsttest sowie wichtigen Tipps zur Vorbereitung des Arztbesuchs. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.
Welche Ursachen hat denn eine chronische Rhinosinusitis?
Also eine chronische Rhinosinusitis ist ein komplexes Krankheitsbild und es kann ganz verschiedene Ursachen haben. Und wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz viel über dieses Krankheitsbild gelernt. Und wir wissen heutzutage, dass da sehr viele immunologische Prozesse im Hintergrund ablaufen, verschiedene Entzündungsreaktionswege in Gang kommen, die wir auch in vollem Umfang noch gar nicht ganz verstehen. Aber eben, wie gesagt, sehr komplex. Und deshalb ist es gar nicht immer ganz einfach, die Ursachen herauszufinden. Und da bedarf es auch zusätzlich ein bisschen unserer Anamnese. Und da darf die Anamnese zusätzlich auch Begleiterkrankungen gar nicht außer Acht lassen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also viele Patienten, die unter einer chronischen Nasennebenhöhlenerkrankung leiden und gerade auch eben mit Nasenpolypen, haben ein systemisches Krankheitsbild. Also die haben nicht nur das Problem mit der Nase, sondern die haben ganz häufig zum Beispiel auch ein Asthma oder die haben als Kind häufig eine Neurodermitis gehabt oder sie haben möglicherweise auch aktuell noch Probleme mit der Haut oder zum Beispiel auch mit der Speiseröhre. Und dementsprechend erfordert das einen ganzheitlichen Therapieansatz und wir arbeiten deshalb auch da sehr gerne mit den Lungenfachärzten zum Beispiel oder eben auch mit den Hautärzten oder auch den Gastroenterologen zusammen, um dem Patienten wirklich ganzheitlich gerecht zu werden und all diese Begleiterkrankungen auch mit abzuchecken. Ja, und wir jetzt in der HNO, da haben unsere Patienten immer auch mitunter Beschwerden, was Allergien angeht. Also jetzt, ich spreche von der Pollenallergie. Und das ist was, was wir immer auch mit abfragen, beziehungsweise dann auch mit einem Allergietest zum Beispiel untersuchen können.
Das heißt also bei diesen Begleiterkrankungen, es geht immer irgendwie um diese dauerhaften Entzündungsreaktionen, die dann eben verschiedene Krankheiten auslösen können.
Genau, weil das eben im ganzen Körper passiert und nicht nur an der Nase. Also an verschiedenen Schleimhäuten kommen dann diese Entzündungsreaktionen zum Tragen. Also Schleimhaut der Nase, aber auch die Schleimhäute der Lunge, die Schleimhäute der Speiseröhre zum Beispiel und eben auch mitunter dann die äußere Haut. Also man kann sagen, an Haut und Schleimhaut spielen diese Entzündungsreaktionen eine Rolle.
Gibt es denn auch genetische Veranlagungen?
Ja, absolut. Also es gibt auch genetische Faktoren. Und auch da muss ich sagen, die haben wir in vollem Umfang eben auch noch nicht verstanden. Da ist die Forschung sehr, sehr aktiv, definitiv in den letzten Jahren gewesen. Und ich glaube aber, dass da auch noch ganz viel kommen wird in den nächsten Jahren. Wir lernen da quasi jedes Jahr dazu.
Spielen dann auch so anatomische Veränderungen eine Rolle?
Also es ist so, dass zum Beispiel eine verbogene Nasenscheidewand, die ja die Nase in rechts und links trennt, dass die schon das Ganze begünstigen kann. Also wenn jetzt eine Nasenscheidewand extrem zu einer Seite hingebogen ist, dann verlegt sie den mittleren Nasengang und lässt zum Beispiel von den Nasennebenhöhlen auf dieser entsprechenden Seite das Sekret gar nicht gut ablaufen. Und dann kann das dazu führen, dass die eine Seite viel stärker betroffen ist als die andere Seite, einfach weil es selbst mit abschwellendem Nasenspray gar nicht komplett dazu führt, dass Sekret frei wird. Ja.
Wenn du sagst Sekret ablaufen, meinst du damit vorne raus aus der Nase oder hinten rein?
Tatsächlich beides, ja. Also was ich sehr spannend finde, und das wissen gar nicht so viele, jeder Mensch produziert eine ganz schön enorme Menge Nasensekret jeden Tag, 1,5 Liter. Und das läuft in der Regel nach hinten, so dass wir es dann unbemerkt wegschlucken. Und wenn es dann zu einer Entzündung kommt, dann wird aus diesen 1,5 Liter mitunter mehr oder es ist durch eine Veränderung dieses Sekrets, also durch eine Verfestigung, so dass wir es dann doch bemerken. Und dann ist das durchaus so, dass die Patienten wirklich das sehr klar und auch manchmal bildlich darlegen können, dass eben das Sekret hinten runterläuft. Und es gibt da auch einen Fachausdruck für, das nennt sich Postnasal Drip Syndrom. Also es geht wirklich das Sekret hinten runter und die müssen das aktiv wegschlucken. Und das kann eben sehr, sehr störend sein. Also quasi jeder Schluckakt nimmt dann immer so ein Stück Nasensekret mit. Und natürlich auch nach vorne, der Fließschnupfen kann sehr, sehr nervig für den Patienten sein.
Warum ist denn der Geruchs- und Geschmackssinn beeinträchtigt?
Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, warum das so ist. Und die einfachste, die pragmatischste ist, wenn die Nasenhaupthöhle verlegt ist, dann ist dieser Weg zum Riechkolben, da wo eigentlich die Geruchswahrnehmung stattfindet, versperrt. Ja, und dann können die Riechmoleküle, die wir eigentlich durch die Nase beim Einatmen aufziehen, können gar nicht dort hingelangen, wo letztendlich die Riechwahrnehmung stattfindet. Und das kann eben durch die Nasenpolypen passieren. Und ich dachte, und ganz viele HNO-Ärzte und auch Immunologen dachten, dass es hauptsächlich eigentlich der Grund ist, warum die Patienten schlecht riechen. Aber das ist eben nicht der einzige Grund, sondern es gibt die ganz klare studiengestützte Annahme, dass eben auch genau diese Entzündungsprozesse dazu führen, dass im Riechkolben die Geruchswahrnehmung eben nicht normal ist und deshalb einfach die Patienten da sehr stark eingeschränkt sind. Und das erleben wir im alltäglichen Alltag, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen Patienten von seinen Polypen operativ befreien, also wenn wir quasi eine Operation vornehmen und ihm diese Polypen entfernen, dann ist ja diese Obstruktion, also diese Verlegung erstmal weg, weil die Polypen sind ja entfernt und die Patienten haben aber mitunter trotzdem kein verbessertes Riechvermögen und das haben wir ganz lange gar nicht verstanden.
Damit wir besser verstehen, wie sich eine chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen anfühlt und wie belastend und frustrierend die Krankheit vor allem sein kann, begrüßen wir jetzt Stefan im Podcast. Er ist 42 Jahre alt und seit 22 Jahren an chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen erkrankt. Und er ist auch bei Sonja in Behandlung. Hallo Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Stefan, wie äußert sich die chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen bei dir und wie hat es vor allem auch angefangen?
Angefangen, würde ich sagen, war das sehr, sehr schleichend. Ich glaube, ich hatte schon immer so eine Tendenz zum Nasenhochziehen gefühlt. Man hat ja keinen Vergleich, man riecht ja immer nur so, wie man selber riecht. Und offensichtlicherweise habe ich nie so besonders gut gerochen, glaube ich, in der Vergangenheit, in meiner Jugend. Und irgendwann war es dann auch so, erkältungstechnisch wurde es immer mehr. Die Schleimhäute waren ganz oft geschwollen, solche Sachen. Ne? Die Nase war zu. Das ist das, was ich eigentlich so in den jungen 20er Jahren dann so erlebt habe und wahrgenommen habe. Dann war ich auch bei Behandlung beim HNO-Arzt und dementsprechend kam dann auch auf, quasi deine Nasenschleimhaut ist nicht irgendwie so richtig funktionabel. Und dann hatte ich auch noch eine ziemlich schiefe Nasenscheidewand, die wurde dann da auch operiert. Und so, ich glaube, war ich einfach ein Patient, dessen Belüftung im Nasensystem nicht so besonders toll war.
Kannst du uns meine Situation beschreiben, wie sich das angefühlt hat mit den Symptomen? Ist es wirklich so gewesen, dass du sagst, dauerhaft eigentlich ein Gefühl von irgendwie einer verstopften Nase, in der Nase, die läuft? Also dieses Gefühl von so einem Dauerschnupfen, der einfach nicht weg ist, kannst du das so bestätigen? Hast du nie das Gefühl gehabt, es gibt jetzt mal Phasen, wo es irgendwie besser ist, wo es mal weg ist?
Also ich habe mich nicht dauerhaft krank gefühlt, das muss man dann an der Stelle schon sagen. Also so war es bei mir nicht. Aber ich habe schon dauerhaft eine Beeinträchtigung gespürt. Also in einem Alltag, wenn man dann sowas hat, gewöhnt man sich ja auch daran. Ne? Also auch das, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich habe mich daran gewöhnt. Und mir wurde dann oft gespiegelt, jetzt siehst du schon wieder an der Nase und ich habe es nicht mal mehr gemerkt. Ne? Das ist dann einfach so eine Situation, wo du dann halt auch immer denkst, wo es dann auch unangenehm wird. Das ist eigentlich der Part, der mich am meisten gestört hat. Und dann natürlich dieses ganze Thema Erkältungssymptome. Also jeder kennt, glaube ich, das vom Kindergarten. Wenn deine Kinder es erstmal in den Kindergarten gehen, wow, war das krass bei mir. Also ne, dadurch, dass dann einfach die Belüftung so schlecht war, ich war in diesen Wintern, ich war dauerkrank. Ne? Und dann kannst du ja auch nicht ständig dich krank melden auf der Arbeit, dann hast du halt eine verschnupfte Nase und ach Gott, das war wirklich richtig uncool. Das hat einfach gar keinen Spaß gemacht und dann bist du ständig wieder in die Neuerkältung geschlittert, weil klar, ne, wenn du halt einfach dann eine zu Nase, zu Stirnhöhlen, ist es halt einfach der Zugang versperrt, das ist halt irgendwie... das optimale Zuhause für Viren und Bakterien, also vor allem Viren an der Stelle, und das ist nicht schön. Und das tatsächlich hat mich massiv gestört, gerade im Winter. Deswegen deswegen mag ich den Winter nicht so gerne.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich die Diagnose erhalten hast, bis du wirklich wusstest, was da dahinter steckt? Weil bei den Symptomen, da denkt man ja vielleicht auch mal an eine Erkältung oder an eine Grippe oder solche Dinge.
Ehrlicherweise ist es jetzt schon so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnere, wann die Diagnose kam, dass ich das habe. Also ich glaube, es war so irgendwie dazwischen dem Thema, deine Nasenscheidewand ist nicht ganz gerade und da sind ganz schön viele Polypen und die kommen auch immer wieder. Also es wird irgendwann so in diesen Behandlungsphasen gewesen sein, eben vor 20 Jahren, relativ zeitnah, nachdem dann klar war, okay, die erste Operation hat eben nicht das Ergebnis gebracht, das ich gebraucht hätte.
Ich stelle mir das total frustrierend vor, nicht richtig atmen zu können. Und da geht ja dann auch einher, dass man nicht richtig viel schmeckt und riecht. Wie sehr belastet dich das im Alltag?
Tatsächlich bin ich erstaunlicherweise da ganz gut mit zurechtgekommen. Ich glaube, ich habe da eine recht hohe Resilienz in dieser Sache. Ich bin auch immer Sportler gewesen. Tatsächlich hatte ich beim Atmen tendenziell nie so wirklich viele Probleme. Das hat irgendwie recht gut funktioniert. Das Riechen hat aber nach und nach auf jeden Fall nachgelassen und das war dann schon frustrierend. Schmecken war tatsächlich bei mir auch nicht das Problem, aber ich glaube, das ist sehr individuell. Also ich habe tendenziell immer relativ gut geschmeckt, aber gerochen tendenziell immer weniger. Als ich dann wirklich fast nichts mehr gerochen habe, war trotzdem das Schmecken nicht komplett gestört.
Wie bist du denn damit auch so im Alltag umgegangen? Also Geruchssinn ist ja irgendwie was total Wichtiges. Und wenn du jetzt sagst, du hast wirklich fast nichts mehr gerochen, ich meine, riechen muss man ja auch zum Beispiel, um verdorbenes Essen zu erkennen vielleicht, um einen Brandgeruch zu erkennen, um zu wissen, dass da irgendwie Gefahr droht oder so. Also das sind ja ganz viele Alltagssituationen, was man wahrscheinlich, wenn man jetzt ganz normal riecht, gar nicht so wahrnimmt, dass das ein Problem sein könnte.
Sagen wir mal so, es gibt, wenn man kleine Kinder hat, auch positive Szenarien, dann geht man eher mal zum Wickeln, ne, so an der Stelle und übernimmt es von der Frau. Das ist ja immer so, wenn du sowas Chronisches hast, dann haderst du dir auch nicht jeden Tag damit, weil das macht dich ja unglücklich. Also das ist irgendwie auch so, aber ja, man versucht diese Situation natürlich zu verbessern, aber schön war das nicht, ne? Also ich habe dann teilweise nicht mehr gerochen, wenn gekocht wurde oder, also es war wirklich schon Lebenseinschränken an der einen oder anderen Stelle. Aber dann akzeptiert man das eben und geht dahin. Aber diese Akzeptanz ist ja, dann rennt man zum Arzt und sagt, können wir da was dran machen? Und dann nimmst du kortisonhaltige Nasensprays und dann wird's mal wieder kurz besser. Und dann kommt der Winter und du bist ständig erkältet. Also so diese Kombi, das war einfach nicht schön. Für mich war die Perspektive immer die, ja, du kannst es eigentlich nur operativ beheben, weil das Problem sind dann ja in dem Falle die Polypen, die dann einfach entstehen. Und wenn man eine Nasenoperation gemacht hat, der weiß, das ist nicht so besonders angenehm, speziell in der Nachbehandlung. Also wünsche ich nicht so vielen Leuten, wenn sie dann mal die Tamponade rausgezogen bekommen. Also das ist wirklich nicht so besonders schön. Da überlegt man sich schon dreimal, ob man nicht den Schmerz des Nicht-Riechen-Könnens jetzt noch ein Jahr länger erträgt, ob man mal wieder unter das Messer geht, abgesehen davon, dass es ja auch eine riesige Operation ist. Ne? Die ist kopfnah, die ist gehirnnah, das sind Sachen, die willst du nicht unbedingt machen. Hat mich dann so, wo ich halt nur für mich selbst verantwortlich war, habe ich das Risiko eingegangen. War ich junger Vater in dem Bereich, habe ich mir gedacht, ob du das jetzt machen musst mit der Risiko, was dahinter steht, das war schon so, ja, und das war die Perspektive für mich, dass das eigentlich nicht geht und nur operativ behandelbar ist und dann aber auch nicht den klaren Effekt auf Verbesserung hat an der Stelle, ne? Das ist schon, klar, es ist nur eine Symptombehandlung und keine Ursachenbehandlung und deswegen durch neuartige Medikamente, die es jetzt eben auf dem Markt gibt, war das dann für mich schon einfach ein Gamechanger.
Du hattest ja einen ziemlich langen Weg, bis du dann auch jetzt Medikamente gefunden hast, die dir gut helfen. Mehrere Operationen dazwischen hast du auch schon angesprochen. Würdest du sagen, dass du jetzt durch die Medikamente relativ beschwerdefrei bist oder hast du immer noch Symptome?
Also ich würde sagen, es war für mich ein totaler Gamechanger. Also absolut. Also es hat sich wirklich komplett verändert. Also ich muss überhaupt nicht mehr schniefen an der Stelle. Ich rieche tatsächlich besser. Ich rieche sicherlich nicht 100%. Ich kann nur vergleichen, wie es mit mir war. Und ich glaube, so gut wie ich jetzt rieche, habe ich, glaube ich, die letzten 20 Jahre auf jeden Fall nicht gerochen. Das kann man mal selbst sagen. Also das ist auf jeden Fall total verbessert. Aber auch vor allem der Alltag. Also auch meine Frau dann so, ja, das ist irgendwie einfach was ganz anderes. Du sitzt nicht mehr schniefend neben mir und das macht natürlich den Alltag auch deutlich angenehmer. Das muss man schon so sagen.
Wann hast du angefangen, diese neuartigen Medikamente zu nehmen? Und wie lange hat es gedauert, bis du gemerkt hast, dass sich was verändert? Beziehungsweise auch, wie waren deine Gefühle in dem Moment, als du erfahren hast, es gibt eine Alternative?
Also klar, ne, das ist so, man lernt damit zu leben erstmal in dem Moment, wenn man auch merkt, diese Sache ist jetzt wahrscheinlich lebenslang, die begleitet dich. Und dann ist natürlich so eine Option auf so ein Medikament eine Hoffnung. Ich bekomme das Medikament tatsächlich seit Februar 2022, also jetzt seit 1,5 Jahren.
Hat das dann auch so schnell geholfen? Also wie lange hat es gedauert, bis du die Auswirkungen gemerkt hast?
Es gibt ja regelmäßige Kontrolltermine, die ich dann wahrnehmen muss. Jetzt weiß ich nicht genau, ich glaube alle 3 Monate knapp. Und ich glaube, schon nach dem ersten Kontrolltermin war eine Tendenz erkennbar. Und dann spätestens nach dem zweiten, also das war dann nach 1/2 Jahr, war eindeutig, dass die Polypen sich zurückgebildet haben. So insofern nach 1/2 Jahr hat man bei mir ganz klar eine Veränderung schon erkannt. Und die ist dann auch geblieben und bessert sich aktuell stetig, langsam aber stetig, weil wenn es gut ist, ist gut. So und so ist es gerade.
Das ist immer sehr schön, wenn man am Ende dann doch ein gutes Ende irgendwie damit hat.
Total unbedingt. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Das ist natürlich schon auch eine Perspektive. Ist ja eine lebenslange Behandlung an der Stelle, ne? Und ich das jetzt von meiner Situation schilder und sage, da gibt es viele Menschen da draußen. Ich glaube, es ist eher eine gewöhnliche Krankheit, wenn man mal so sagen kann. Ist jetzt nicht der totale Ausnahmefall. Würde ich mir schon wünschen, dass das vielen Leuten diese Möglichkeit ergibt.
Ja, umso schöner, dass du jetzt deinen Weg gefunden hast, wie es dir wirklich besser geht. Und vielen Dank auch, dass du mit uns da so offen drüber gesprochen hast und dass du uns deine Geschichte erzählt hast, Stefan.
Total gerne.
Und wir haben ja zu Beginn schon angekündigt, dass es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten gibt, die auch sehr gut wirken. Stefan hat das jetzt auch nochmal bestätigt, weil er da auch sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Und über diese Behandlungsoption wollen wir jetzt sprechen, Sonja. Die Therapie, die hängt ja wie ganz oft von dem Schweregrad der Erkrankung ab. Was ist denn die Basistherapie, also die Behandlung, die quasi in der ersten Stufe kommt?
Ja, also die Basistherapie der chronischen Nasennebenhöhlenerkrankung und auch die der chronischen Nasennebenhöhlenentzündung mit Nasenpolypen ist die Applikation von cortisonhaltigem Nasenspray. Also die Patienten kriegen immer, wenn diese Diagnose gestellt wird, cortisonhaltiges Nasenspray, was sie im optimalen Fall 2x täglich anwenden und was sie im optimalen Fall mit 2 Sprühstößen auf der rechten und 2 Sprühstößen auf der linken Seite applizieren. Und das ist dann letztendlich ganz schön viel an Sprühstößen über den Tag, nämlich 8-mal. Und das ist so, dass das viele Patienten mittlerweile auch schon mitbringen und vom Hausarzt auch schon verschrieben bekommen haben. Aber deshalb sage ich das jetzt gerade auch nochmal so ganz detailliert. Die Dosis macht letztendlich die Verbesserung und diese Dosis ist ganz wichtig. Und viele sagen zwar, ja, ich nehme das cortisonhaltige Nasenspray. Wenn man dann aber genau nachfragt, wie nehmen Sie das denn, wie häufig und wie applizieren Sie es, dann ist das nicht immer ganz genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Und deshalb ist der erste Schritt erstmal diese, wenn schon vorhandene Behandlung mit dem cortisonhaltigen Nasenspray zu optimieren. Also es muss eine optimierte Anwendung davon erfolgen. Und dann dürfen die Patienten eben auch, ich bin ein großer Verfechter davon, die Nasendusche anwenden. Und viele finden das doof und viele finden das eklig. Und wir finden das aber cool. Wir finden das cool, weil das wirklich was bringt. Also eine Nasendusche für jemanden, der das vielleicht nicht kennt, das ist so eine Art Kanne, man kann also so ein bisschen wie eine Gießkanne und dort wird ein Leitungswasser eingefüllt und dann wird ein kleiner Beutel mit Salz dort reingegeben, dass wir am Ende eine physiologische Kochsalzlösung haben und da ist meistens so ein kleiner Ansatz eben für die Nase dran und dann macht man das im besten Fall im Bad, über dem Waschbecken und dann kann diese Flüssigkeit, die Kochsalzlösung eben von der einen in die andere Seite rübergespült werden und nimmt dabei eben ganz viel Sekret mit und nimmt dabei eben auch ein Stück weit diese Schwellung zurück. Also man kann sich tatsächlich die Nase ein bisschen abschwellen mit der Anwendung von einer Nasendusche. Und das kriegen die Patienten definitiv empfohlen und viele wissen auch darum, dass das eine Besserung bringt und wenden das dann auch an.
Jetzt gehen wir mal davon aus, diese Basistherapie würde nicht wirken. Welche weiteren Optionen gibt es denn dann?
Es ist ja so, dass wir als HNO-Ärzte auch operativ tätig sind und es ist jetzt ganz klar so die letzten Jahre und Jahrzehnte gewesen, dass ein wichtiger Schritt in der Behandlung eben auch die Operation darstellt. Und wir sind insgesamt mit der Art des Operierens sehr viel zurückhaltender und weniger radikal, als das früher der Fall war. Also wir machen heute eine Nasenchirurgie, die funktionell ist. Das heißt, wir beachten ganz viel das, was in den letzten Jahren gelernt wurde. Also wir beachten die Funktion der Nase und wir nehmen das weg, was krankhaft ist. Wir reduzieren die Polypen und zwar an den Stellen, wo es wichtig ist. Also dass die Drainage, die Hauptdrainage wiederhergestellt wird und das von der zurückgelassenen, im besten Fall gesunden Schleimhaut die Nase auch wieder ausheilen kann. Und das stellt einen Unterschied zu der ganz viel früheren stattgefundenen Nasenchirurgie dar. Neben der Nasenchirurgie war über viele, viele Jahre die orale Kortisongabe auch ein wichtiger Behandlungsbaustein. Und das meint also wirklich die Einnahme von Kortison in Tablettenform. Und Gott sei Dank sind da immer mehr Ärzte aktuell hinterher, das ganz, ganz arg zurückzufahren. Und zwar wissen wir heute, dass das extreme Nebenwirkungen haben kann. Und zwar sprechen wir da von Osteoporose. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und letztendlich macht eine chronische Einnahme von Cortison einen Knochenschwund. Und die Patienten haben, wenn das wirklich über ein gewisses Maß, über das ganze Leben lang eingenommen wurde, damit extreme Probleme. Und deshalb plädieren wir dafür, dass man das möglichst sein lassen sollte.
Kurze Nachfrage dazu. Das ist aber bei diesen cortisonhaltigen Nasensprays dann nicht der Fall, dass es da zu Problemen kommen kann.
Genau, bei den cortisonhaltigen Nasensprays wissen wir, dass die Wirkung des Cortisons in der Nase bleibt. Also die wirken lokal auf die Schleimhäute in einem antientzündlichen Sinn, aber die wirken eben nicht systemisch. Das ist ein ganz klarer Unterschied.
Welche weiteren Medikamente gibt es denn dann noch?
Also wir haben Gott sei Dank seit 2019 die zusätzliche Möglichkeit, mit einem weiteren Baustein, den Biologika, die Patienten zu behandeln. Und zwar, die Biologika sind Antikörper, die in diesen immunologisch gestörten Entzündungsweg einsteigen und bestimmte Zytokine, und das sind letztendlich Botenstoffe in diesem ganzen System, hemmen und dementsprechend sich positiv auf die Entzündungsreaktion auswirken und dementsprechend dann die Beschwerden des Patienten in eine deutliche Besserung führen. Und diese Medikamente sind zugelassen eben für die chronische Nasennebenhöhlenentzündung mit Nasenpolypen, wenn diese eben mit den bisherigen Therapien nicht kontrollierbar ist. Und dann bedarf es dort einer ganz guten Dokumentation, einer ganz guten Einschätzung der einzelnen Patienten, wer dafür in Frage kommt. Ja, das heißt, die Patienten kommen dann dafür in Frage, wenn sie eben genau, wie ich vorhin angesprochen habe, eben sehr konsequent und in dieser vollen Dosierung ihr kortisonhaltiges Nasenspray verwenden. Wenn sie entweder schon mal eine Nasennebenhöhlenoperation hatten oder wenn sie schon mal ein orales Kortisonschema genommen haben, also wenn sie schon mal einen über mehrere Tage hinweg eine Kortisontablette genommen haben. Und wenn das der Fall ist und sie trotzdem eben sehr starke Beschwerden haben und eben dadurch dann als nicht kontrollierbar gelten, dann können diese neuen Therapieoptionen eine Möglichkeit darstellen, die eben sehr effektiv sind. Das wissen wir heute.
Du hast ja jetzt gesagt, die Biologika, die greifen ja quasi an der Ursache an, indem sie diese Entzündungsreaktionen hemmen. Kann das dann auch auf diese Begleiterkrankungen wirken, die du vorhin angesprochen hast, die ja auch oft mit Entzündungen zusammenhängen, also wie Allergien oder auch Hauterkrankungen?
Ja, absolut. Und zwar ist das eine Therapieoption, die nicht nur Symptome lindert, wie es letztendlich jetzt zum Beispiel in unserem Fachgebiet das kortisonhaltige Nasenspray macht. Das wirkt ja rein auf die Nase, wie ich vorhin gesagt habe, sondern diese Spritze, so wird das appliziert, also die Patienten kriegen im Abstand von 2 bis 4 Wochen eine Spritze mit dem Antikörper, die wirkt dann ja eben systemisch und die wirkt eben genau auf das ganze System und hat dann eben in den verschiedenen Erkrankungsbereichen des Patienten einen positiven Einfluss. Also zum Beispiel wird ein Asthma besser, es wird die Nase besser. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir müssen den Patienten ganzheitlich angucken und eben nicht nur in unserem Fachgebiet behandeln. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist so, dass ich die Patienten immer auch in die anderen Fachdisziplinen weiterschicke. Das heißt, wenn ich eine Nasennebenhöhlenentzündung erkenne, chronischer Art mit Nasenpolypen, dann schicke ich die Patienten aktiv zum Lungenarzt und lasse ein Asthma abklären. Oder ich schicke die, wenn die entsprechende Beschwerden haben, zum Hautarzt und lass da noch mal gucken. Und mit diesen Biologika haben wir jetzt die Möglichkeit, auch wirklich grundlegend zu therapieren und eben nicht nur Symptome zu lindern.
Die müssen aber dauerhaft eingenommen werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man dadurch geheilt wird, sondern es ist sozusagen eine dauerhafte Einnahme aktuell.
Ja, genau. Also ich kann von einem Patientenfall berichten, der eben sehr schön zeigt und darlegt, dass diese Behandlung im Moment erstmal auf eine Dauertherapie ausgelegt ist. Wir hatten eine Patientin behandelt, die sehr, sehr gut auf den Antikörper angesprochen hat. Sie hatte eine deutliche Besserung im Asthma, sie hatte eine deutliche Besserung ihrer Nasensymptomatik. Die Polypen sind wirklich vollständig zurückgegangen und sie ist dann an Krebs erkrankt und musste auf Raten ihres behandelnden Onkologen, also ihres Krebsmediziners, dann das Biologika zunächst einstellen. Und sie hat wirklich innerhalb von Wochen ein komplettes Zurückkommen ihrer Erkrankung erfahren. Also die Polypen sind wieder gewachsen, ihr Asthma ist schlimmer geworden. Und das heißt, wir gehen im Moment, und das ist auch leitliniengerecht, davon aus, dass wir in dieser von den einzelnen Herstellern empfohlenen Zeitabständen, eben 2 bis 4 Wochen, diese Therapien erstmal auf Dauer so weiterführen müssen. Wir sind in Studien da schon experimentell unterwegs, ob man eventuell den Zeitabstand ein bisschen vergrößern kann. Das heißt, dass man sagt, man behandelt zum Beispiel im ersten Jahr sehr, sehr regelmäßig alle 2 bis 4 Wochen und kann dann vielleicht die Abstände zwischen den Spritzen etwas strecken. Aber das ist im Moment noch wirklich Studienthema. Und man befindet sich im In-Label-Use, also so, wie es eben vorgesehen ist, wenn man diese Zeitabstände eben im Moment noch ganz kritisch einhält.
Wir haben ja vorhin auch mit Stefan darüber gesprochen. Er hat gesagt, dass die modernen Medikamente für ihn auch wirklich ein Game-Changer waren und sich ganz viel für ihn verändert hat, weil er einfach viel weniger Symptome hatte und jetzt quasi beschwerdefrei auch damit lebt. Ist das so eine Reaktion, die du häufig bekommst vom Patienten oder was bemerkst du da so in deiner Praxis?
Ja, definitiv. Also, und tatsächlich sehen wir das manchmal schon nach der allerersten Spritze. Also, die Patienten kriegen ja diese Behandlung im Abstand, ich habe es schon gesagt, zwischen 2 und 4 Wochen. Und das heißt, wir bestellen die dann zur zweiten Spritze immer direkt wieder nochmal in die Praxis ein. Und viele Patienten haben da schon ein Strahlen in den Augen. Manche kommen ins Weinen vor Freude, weil schon nach dieser allerersten Spritze sich für sie was verändert hat. Und über die Zeit hinweg haben die wirklich dann ein anderes Leben. Also es ist eine andere Lebensqualität. Ja, es gibt viele dieser Patienten, die wieder riechen können. Und es gibt viele dieser Patienten, die einen verbesserten Schlaf haben, die diese ganzen Symptome, die ich vorhin angesprochen habe, die auch über diesen Fragebogen abgefragt werden, die sich bessern. Und wir sehen das. Dieser Fragebogen ist für uns wirklich essentiell, auch in der Verlaufsbeurteilung, weil wir sehen wirklich am Ende, wenn wir den auswerten, um wie viele Punkte wird denn der einzelne Patient besser. Und ich erinnere mich an einen Patienten, das ist wirklich so die Emotionsgeschichte, die ich ganz gerne bringe, wenn ich über die Wirksamkeit der Biologika-Antikörper spreche. Ich habe einen Patienten, der ist Koch und der wollte tatsächlich in seinem Beruf aufhören, weil er sich durch diese Erkrankung so eingeschränkt gesehen hat in seinem Alltag. Der hat gesagt, ich kann mein Essen hier nicht mehr abschmecken und das nimmt mir die komplette Grundlage für meinen Beruf. Und den haben wir jetzt schon vor 3 Jahren mit einem der Medikamente angefangen zu behandeln und der kann seinen Beruf wieder ausüben und der kommt jedes Mal mit so großer Freude und so großer Dankbarkeit. Und wenn wir das sehen, dann ist das wirklich auch für uns ein wahnsinns toller Erfolg, definitiv.
Du bist auch frustriert von Dauerschnupfen, Einschränkungen des Riechvermögens und Schlafschwierigkeiten? Dann schau doch mal auf der Website unseres heutigen Kooperationspartners Sanofi www.aktiv-gegen-nasenpolypen.de vorbei. Da bekommst du Unterstützung dabei, dem Symptom Frust den Kampf anzusagen. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
Ja, Sonja, vielen lieben Dank für deine tolle Einordnung und ja, auch diese komplexe Krankheit, dass du sie so gut beschrieben hast und die Behandlungsmöglichkeiten und auch die Ursachen. Gibt es denn was du Betroffenen noch mitgeben möchtest?
Ja, ich möchte auf jeden Fall den Betroffenen, die schon Jahre diese Diagnose haben und schon Jahre unter dieser Erkrankung leiden, mitgeben, dass es eben jetzt neuerliche Therapieoptionen gibt und dass sie sich eben nicht mit den bisherigen Leiden arrangieren müssen, so wie es jetzt in den letzten Jahren mitunter vielleicht war. Ich erinnere mich an ganz, ganz viele Patienten, die wirklich seit Jahrzehnten diese Diagnose haben, die insgesamt schon mehrere Nasennebenhöhlenoperationen hinter sich haben und die einfach sagen, sie wollen keine neuen Operationen. Sie geben sich damit ab, dass sie nicht riechen. Sie geben sich damit ab, dass sie schlecht Luft durch die Nase bekommen, dass sie unter dem Sekret leiden, schlecht schlafen und haben sich einfach mit dieser Erkrankung arrangiert. Und jetzt haben wir diese schöne neue Option, da auch tatsächlich ursächlich zu therapieren. Und deshalb möchte ich den Patienten, die darunter leiden, gerne sagen, dass sie ruhig auch den HNO-Arzt aufsuchen dürfen und abklären lassen können, ob das was für sie ist.
Ja, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Vielen, vielen Dank dir, Sonja. Es war sehr spannend. Wir haben sehr viel gelernt. Und danke, dass du heute zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Ja, danke euch, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
In unserer nächsten Folge geht es um Longevity. Wir sprechen darüber, wie wir unser Alter bremsen oder sogar zurückdrehen können. Falls euch die Folge gefallen hat, dann klickt doch auf die Glocke, um unseren Podcast zu abonnieren und lasst uns mal eine Bewertung da.
Falls ihr Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail an podcast@focus-gesundheit.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!